Guten Morgen.
Ja, es wurde schon gesagt, wir beginnen mit einer Predigtreihe, die mit dem Reformationsjubiläum zu tun hat. Reformationsjubiläum heißt, dass das Ereignis, mit dem die Reformation verknüpft wird, die Verteilung der 95 Thesen an die Professoren und Kollegen von Professor Dr. Martin Luther in Wittenberg. Legendär hat er sie sogar an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen. Darüber streiten sich die Gelehrten noch. Es war keiner von den heutigen Gelehrten dabei. Von daher wissen wir es nicht so ganz genau. Aber das war im Jahre 1517. Deswegen sind wir im Jahr 2017 im 500-jährigen Jubiläumsjahr der Reformation. Ich darf euch auch ganz herzlich grüßen. Ich darf euch grüßen von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Lutherstadt Wittenberg. Ich war vor 14 Tagen dort. Die heißt wirklich so. Ich habe, als ich das in meinen Navi eingegeben habe, festgestellt, dass es etliche Wittenbergs in Deutschland gibt. Und diese Stadt hat ganz offiziell den Namen Lutherstadt Wittenberg, damit die vielen Touristen, die über diese Stadt in diesem Jahr herfallen werden, auch wissen, wo sie hinfahren müssen. Es gibt zweimal Lutherstadt in Deutschland, Lutherstadt Eilsleben, da wurde Martin Luther geboren, und Lutherstadt Wittenberg. Das ist die Hauptstadt des Reformationsjubiläums in diesem Jahr. Allein für den Abschlussgottesdienst des Deutschen Evangelischen Kirchentages, der in Berlin und Wittenberg stattfinden wird, werden etwa 300.000 Menschen erwartet, die die Elbwiesen in Lutherstadt Wittenberg bevölkern werden. Wie das dann mit dem Parken sein wird, keine Ahnung. Ich hatte jetzt schon manchmal Probleme, als ich am Wochenende in dieser Stadt war. Bin mal gespannt, wie das dann Ende Mai sein wird. Die Baptistengemeinde dort ist eine Gemeinde mit 120 Mitgliedern, einer Pastorin, die ich seit vielen Jahren kenne, Brigitte Neumeister, die mit 65 Jahren mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag in dieser Gemeinde angestellt wurde und eine tolle Arbeit macht, eine Gemeinde, die viele Flüchtende erreicht, die viele Menschen aus der Stadt erreicht und einfach einen atmosphärisch tollen Gottesdienst gefeiert hat, wobei ich am Samstagabend beim Abschluss der Allianz Gebetswoche dieser Stadt, es gibt dort etliche Gemeinden, die in dieser Woche dort zusammenkommen, über das Thema Sola Scriptura, allein die Schrift, sprechen konnte. Damit sind wir eigentlich auch schon bei dem, was diese Predigtreihe, die heute beginnt, ausmacht. Als Reaktion, jetzt wollen wir mal gucken, ob das hier auch funktioniert, jawohl, als Reaktion auf die Behauptung der römisch-katholischen Kirche, die einzig wahre apostolische Kirche zu sein und als solche die einzig gültige Autorität zu besitzen, haben die Reformatoren des 16. Jahrhunderts, es war ja nicht nur Martin Luther, ihre theologischen Prinzipien in vier Mottos zusammengefasst. Man nennt sie, je nachdem, wo man nachguckt, die vier Soli oder die vier Solas der Reformation. Sola Gratia, allein die Gnade. Sola Scriptura, allein die Schrift. Solus Christus, allein Christus. Sola Fide, allein der Glaube. Diese vier werden Thema dieser Predigtreihe sein, die heute anfängt. Deswegen heute Sola Gratia. Und ich habe es danach genannt, die Entdeckung der Gnade. Im Mittelalter wurde die Auffassung in der christlichen Kirche vertreten, dass jemand, der in Sünde gefallen war, erst von seinen Sünden freigesprochen und wieder in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen werden könne, wenn er durch bestimmte Bußhandlungen tätige Reue bewiesen habe. Als dann die Privatbeichte, das Bekenntnis der Sünde, bei einem Priester aufkam, wurde die Freisprechung von den Sünden, die Absolution, sofort vollzogen. Es wurden aber Bußleistungen auferlegt, die nachträglich zu erbringen waren. Wenn der Mensch es in diesem Leben nicht schaffte, musste der Mensch die Sünden in einem Zwischenzustand zwischen Himmel und Hölle, dem Fegefeuer, abbüßen. So war zwar die ewige Verdammnis durch den Tod Christi erlassen, aber man suchte nach Wegen, die Zeit im Fegfeuer zu verkürzen oder zu verhindern. Und da wurde der Ablass, wobei das lateinische Wort indulgentia auch milde bedeuten kann, geschaffen. Er bedeutet die Befreiung oder die Ermäßigung von den zeitlichen Strafen oder Bußleistungen für begangene Sünden. Voraussetzung war eine Buß- umkehrfertige Gesinnung, die sich in Gebeten, Wallfahrten, Almosen und Zahlungen ausdrückte. Durch die Teilnahme an den Kreuzzügen des Mittelalters, später auch durch finanzielle Unterstützung dieser Kreuzzüge, erlangte man einen vollen Ablass. Das heißt, wer in den Kreuzzug ging, wusste, mir ist alle Schuld vergeben und ich brauche auch nicht mehr ins Fegfeuer. Der Papst besaß die Ablassvollmacht, weil die Verdienste Christi und der Heiligen ihm untergeordnet waren. Nur er durfte vollkommenen Ablass gewähren. Das war die Situation, als im 16. Jahrhundert der Mönch Dr. Martin Luther Zweifel an diesen Bräuchen äußerte. Der Handel mit Ablässen war zur großen Geldquelle der katholischen Kirche geworden. Beträchtliche Geldbeträge aus diesen Einnahmen wurden zum Beispiel zum Bau des Petersdomes verwendet. Albrecht von Brandenburg, Bischof von Magdeburg, Halberstadt und Mainz, hatte mit dem Papst einen Ablasshandel durch den Dominikanermönch Johann Tetzel in Gang gesetzt. Albrecht, der sich vom Papst mehrere Bistümer hatte verleihen lassen, musste hohe Gebühren für diesen Verstoß gegen die Bestimmungen des kanonischen Rechts bezahlen. Aber das Geld war trotzdem wohl willkommen. Der Ablasshandel wurde übrigens 1562 in der römisch-katholischen Kirche verboten und seit 1567 mit der Strafe der Exkommunikation des Ausschlusses aus der Kirche belegt. Das heißt, all diese Handlungen kann man nicht in keiner Weise mit der heutigen römisch-katholischen Kirche verbinden. Die Lehre vom Ablass, anders praktiziert, gibt es allerdings bis heute. Gegen diese Ablasslehre wandte sich der eben schon genannte Dr. Martin Luther. Martin Luther lebte von 1483 bis 1546, damit man ihn, für die, die das noch nicht so auf dem Schirm haben, zeitlich ein bisschen einordnen kann. Am 4. September 1517 stellte er zunächst 97 Thesen vor, um in einen Disput über die Theologie des Mittelalters, die auch sehr stark geprägt war von Thomas von Aquin, und der die Ablasslehre entstammte, unter seinen Mitdozenten anzuregen. Das war also erstmal gedacht als eine Debatte unter Theologen. Im Oktober 1517 verfasste er weitere 95 Thesen, die direkt auf den Ablass Bezug nahmen. Er schickte sie in einem Brief an diesen eben schon genannten Magdeburger Bischof Albrecht von Brandenburg und verbreitete sie unter Anhängern. Philipp Melanchthon, ein Zeit- und Weggenosse Luthers, zufolge soll er diese Thesen dann am 31. Oktober 1517 am Hauptportal der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen haben, die damals natürlich noch nicht Lutherstadt Wittenberg hieß. Inwieweit das historisch wahr ist, das habe ich eben schon gesagt, ist heute umstritten. Die wohl bekannteste These ist die These 62. So heißt übrigens dann auch heute ein ökumenischer Verein in Lutherstadt Wittenberg, der viele Veranstaltungen in dieser Stadt organisiert. Die These 62 lautet folgendermaßen. Oh, da war noch ein Bild dazwischen. Naja, da ist der Luther beim Anschlagen. These 62. Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Der wahre Schatz der Kirche, das sicherlich auch in dem Blick des Schatzes der guten Werke Christi und der Heiligen, aus dem heraus der Papst nach der damaligen Vorstellung vergeben konnte. Der wahre Schatz ist das allerheiligste Evangelium der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Diese Gnade Gottes hatte der Mönch Martin Luther immer mehr entdeckt. Noch Anfang 1518, also schon nach dem Verbreiten dieser Thesen, vertrat er die Auffassung, der Mensch müsse über seine eigenen Leistungen verzweifeln. Sein Vertrauen könne sich auf Gott und seine Barmherzigkeit richten, aber er müsse sich verurteilen. Du sollst dein Richter sein und dich mit deinen Werken als schuldig und sündig anklagen und bekennen, sagte er. Nur so sei auf Gottes Barmherzigkeit zu hoffen. Gerechtigkeit erlangt man durch Selbstanklage. In dieser Zeit legte Luther in seinen Vorlesungen den Hebräerbrief aus. Vielleicht dadurch gelangte die Lehre von Christus und seiner Erlösung, die in diesem Brief auch für Judenchristen so wunderbar dargestellt wird, mehr als bisher in seinen Blick und nicht mehr nur das demütige Verhalten des Menschen. Das veränderte ihn. Es ging nicht vorrangig um das Bedauern der Sünde, sondern um die Gnade Gottes, die den Menschen auf die Seite Gottes stellt. Von katholischer Seite wird betont, dass diese Einsicht Luthers eigentlich grundkatholisch war. Aber darüber müssen wir jetzt hier nicht diskutieren, das sollen Kirchenhistoriker klären, nicht an dieser Stelle. Sie war gewonnen aus dem Studium der Bibel. Noch im Februar 1518 bezeichnete Luther die Gerechtigkeit als Selbstanklage. In einer Predigt, wahrscheinlich am Palmsonntag, 28. März 1518, bezeichnet er die Gerechtigkeit als Christusgerechtigkeit. Der Mensch kann sagen, so sagte er, mein ist, was Christus tat, sagte, litt und starb. Die Eigenschaften Gottes werden dem Gläubigen geschenkt. Der Glaube ist eins mit Christus. Luther predigte keine Demutstheologie mehr, sondern Christusgerechtigkeit und Glaubensgerechtigkeit. Nicht finsternde Selbstanklage war mehr sein Thema, sondern befreite Nähe zu Gott. In Christus, Gottes Sohn, wahrer Mensch und wahrer Gott, wird uns von Gott Gerechtigkeit, Weisheit und Stärke umsonst geschenkt. So wie es Paulus im Brief an die christliche Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. Da heißt es, aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Eines der beliebtesten Kirchenlieder in der ganzen Welt ist Amazing Grace. Verfasser dieses Liedes ist John Newton. Er lebte von 1725 bis 1807. Er war Kapitän eines Sklavenschiffes im 18. Jahrhundert. 1748 betete er in Seenot um Gottes Bewahrung und Gnade. Er überlebte und er wurde Christ. Zunächst zeigte sich das daran, dass er die Sklaven gnädiger behandelte. Später aber gab er seinen Beruf ganz auf. Er wurde Geistlicher der anglikanischen Kirche und trat gemeinsam mit den Methodisten und Parlamentsabgeordneten William Wilberforce für die Abschaffung der Sklaverei ein. Gerne hätte ich euch einen kurzen Auszug aus dem Film Amazing Grace gezeigt. Das hat bei mir zu Hause auch hervorragend funktioniert. Hier aus irgendeinem Grunde nicht. Es liegt nicht an Jupp. Aber wir haben es nicht hingekriegt, dass das läuft. Stell mal weiter, vielleicht klappt es ja jetzt. Man weiß ja nie so wirklich. Jetzt drück mal, aber da kommt kein Ton. Nee, da ist definitiv nichts zu hören. Naja. Ich mach mal weiter. Genau, das kommt dann gleich nochmal. Da wird nur in diesem Film, den kann man sich ja mal irgendwann erwerben, vielleicht gucken wir uns hier mal an, die Geschichte dieses Liedes gezeigt und letztendlich dann auch der Ausgang in diesem Kampf in England, wo die Sklaverei endlich verboten wurde. Dieser Mann, John Newton, hatte erlebt, dass er durch die Gnade Gottes gerettet wurde und dass Gott ihn dann auch veränderte. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, damit sich nicht jemand rühme. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Über seine Zeit im Kloster sagte Martin Luther einmal, im Kloster gedachte ich nicht an Weib, Geld oder Gut, sondern das Herz zitterte und zappelte, wie Gott mir gnädig würde. Es gibt einige Lutherforscher, die meinen, in seinen Schuldgefühlen einen Fall schwerer religiöser Neurose zu erkennen. Aber das schmerzliche Bewusstsein seiner Sünde und die Angst vor Gott, dem Richter, war wohl eher in der Theologie seiner Zeit begründet. Gott als der unerbittliche Richter, der Missetaten grundsätzlich bestraft. Er hat zwar vergeben, aber du musst trotzdem Leistungen erbringen, um davon wieder frei zu werden, sie im Fegfeuer abtragen und so weiter. Das war das Denken. Das machte ihm Angst. Der Apostel Petrus schreibt im ersten Kapitel des Petrusbriefes, des ersten Petrusbriefes, er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt grundgelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen. Er spricht von Christus. Um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Das heißt doch, dass die Gabe des Lebens auf dem Geschenk der Vergebung fußte. Durch ihn haben wir Glauben und Hoffnung. Vergebung ist notwendig, denn Menschen sind nach Gottes Werten sündig. Gott sagt nicht bedingungslos Ja zu Menschen, aber er liebt sie, jeden Einzelnen. Darum bestraft er nicht, wie es seine Gerechtigkeit erfordern würde, sondern er begnadigt, so wie wir das in dem Beispiel am Anfang des Gottesdienstes gehört haben. Gott entschuldigt Sünde nicht. Gott sagt nicht zu Verhalten, das sich gegen seine Werte stellt, das kann jedem mal passieren. Es war halt ein Unfall oder das ist in deiner schwierigen Kindheit begründet. In manchen Situationen mag das zutreffen. Dann gibt es nichts zu vergeben. Aber was ist, wo Vergebung nötig ist? Wo wir Schuld auf uns geladen haben? Im vierten Kapitel des Römerbriefes in Vers 7 und 8 schreibt Paulus, dass Gott die Sünde bedeckt und nicht zurechnet. Er wirft sie hinter sich, heißt es in Jesaja 38. Er erinnert sich nicht mehr daran. In Jesaja 43 heißt es, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Oder im achten Kapitel des Hebräerbriefes, ich will gnädig sein, ihren Missetaten und ihrer Sünden will ich nicht mehr gedenken. Gott sagt, die gibt es für mich nicht mehr. Ich denke daran nicht mehr. Und das macht Gott nicht einfach so. Er hat gehandelt. Er hat Jesus als Sühnopfer hingestellt. Aber geht das? Ist das denn gerecht? Wird da nicht der Sohn vom Vater missbraucht, wenn Gott ihn zum Sühnopfer für uns macht? Ist das nicht ein Vergehen gegen den unschuldigen Christus, der doch gar nichts getan hat? Da heißt es im fünften Kapitel des zweiten Korintherbriefes, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das auf der Folie haben, ja. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Nicht Christus versöhnte einen zornigen Gott mit der sündigen Welt. Auch eine sündige Welt wurde nicht mit einem liebenden Gott versöhnt. Gott versöhnte die Welt mit sich selber. Gott hat die Sünden der Menschheit auf Gott gelegt. Denn Gott ist einer und doch geheimnisvollerweise drei. Christen gebrauchen dafür das Wort Dreieinigkeit oder Trinität oder was immer wir, Dreifaltigkeit, was es da so alles für Begriffe gibt, um dieses unbegreifliche Wesen Gottes zu benennen. Zu sagen, Gott ist einer, und das können wir definieren, vermenschlicht Gott. Gott ist eben Gott. Er ist größer als menschliches Denken, menschlicher Verstand sein kann. Gott hat unsere Sünde in der Person Jesu Christi, der einer der drei des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ist, auf sich genommen. Durch das Geheimnis der göttlichen Dreieinigkeit wird das möglich. Der, gegen den wir gehandelt haben, trägt die gesamte Last des Vergehens. Darum können wir begnadigt sein. In Epheser 2, Vers 8 wird für das Wort, das wir mit Gnade übersetzen, das Wort Charis verwendet. Charis ist Gottes Initiative bei der Errettung des Menschen. Nicht, was der Mensch verdient an Lohn oder Strafe, sondern was ihm geschenkt wird, ist der alles tragende Grund, die Gnade. Deswegen reden wir auch, und auch das Neue Testament, von Charismen, von Gnadengaben. Jede Gabe, die Gott schenkt, ist nicht eine Belohnung für das Handeln des Menschen. Wir bekommen Gottes Gaben nicht, weil wir das und das gemacht haben, sondern weil wir es überhaupt nicht verdient haben und Gott uns damit beschenkt. Vielleicht sind Menschen, die besonders viele Gaben haben, manchmal Menschen, die es auch am allerwenigsten verdient haben, aber von Gott damit beschenkt werden. Es ist nie eine Auszeichnung. Es ist immer Gnade Gottes. Nicht Leistung wird gefordert, sondern Freude aneinander, an der Gemeinschaft mit Gott. Gott sucht Gemeinschaft mit dir. Er freut sich über dich. Und als begnadigter Mensch darfst du dich freuen über die Gemeinschaft mit ihm. Gnade ist eine Gegenbewegung zum Perfektionismus. Du kannst nicht alles richtig machen, aber du bist angenommen. Gott will mit dir leben, auch so, wie du bist. Und wie du bist, vielleicht weißt du das selber am besten. Und deswegen verstehst du vielleicht auch, wenn ich sage, trotzdem will Gott mit dir leben. Klar, das Leben mit ihm verändert es auch. Du bekommst eine neue Lebensqualität aus Gnade, eben nicht, weil du sie verdient hast. Du wirst überreich beschenkt. Und deswegen darfst du auch lernen, deswegen dürfen wir lernen, auch zu anderen gnädig zu sein. Und gnädig, das erklärt der Duden ganz einfach so. Gnade, milden, Nachsicht zeigend, schonungsvoll. So ist Gott zu dir. Und so darfst du auch zu anderen sein. Diejenigen, die verstanden haben, dass Gott sie begnadigt hat, die wissen, was Gnade für sie bedeutet. Sie wissen, sie handeln gegen sich selber, wenn sie ungnädig anderen gegenüber sind. Aber so oft ist das der Fall. Wie oft gibt es konkrete Vorstellungen davon, wie ein richtiger, echter Christ erkennbar ist. Jemand hat dafür mal eine Abkürzung geschaffen. Glinus, gläubig in unserem Sinne. Das ist so ein Begriff, der oft ausgesprochen wird und damit deutlich macht, nein, nicht jeder, der gläubig ist, ist auch wirklich richtig gläubig und ein echter Christ. Meist geht es bei solchen Schubladisierungen um richtiges und falsches Verhalten. Wären es Kriterien, die Jesus benennt, zum Beispiel in den Endzeitreden, Fürsorge für Arme, Gastfreundschaft für Fremde, Kümmern um Gefangene und so weiter, dann wäre das noch nachvollziehbar. Aber oft geht es um eher durch die eigene Biografie bestimmte Denkweisen. Sagte mir doch mal einmal jemand während meines Theologiestudiums vor über 40 Jahren, mit denen können wir nicht arbeiten, die rauchen ja. Oder ich hörte an anderer Stelle, das können ja keine echten Christen sein, die sind ja eitel und schminken sich, bezogen auf amerikanische und britische Christen damals. Der ist kein Christ, der arbeitet ja bei der Bundeswehr. Der ist reich, der kann kein Christ sein. Der ist homosexuell, also ist er kein Christ. Und so weiter und so weiter. Da haben wir so unsere Vorstellungen, wie es sein muss. Und das hat mit Essen, Trinken, Kleidung, Gebetshaltung in der Hosentasche oder in die Luft und vielen anderen Dingen zu tun, manchmal sogar mit der Intensität der Lieder, wie sie gesungen werden. Da wissen viele genau, was richtig ist. All das und viel mehr habe ich in meinen 60 Jahren Leben schon oft zu hören bekommen. Es geht da gar nicht um richtig oder falsch, sondern darum, dass verurteilt wird. Wir wollen entscheiden, ob der andere Christ ist oder nicht. Es geht nicht darum, das kann man an anderer Stelle diskutieren, ob Rauchen und andere Dinge richtig oder falsch sind. Ich habe da in meinem Leben unterschiedliche Positionen vertreten und das unterschiedlich gelebt. Heute meine ich, für mich ist es falsch. Aber es geht nicht um solche Fragen, sondern es geht darum, dass wir andere verurteilen und gar hingehen und ihnen das Christsein absprechen, auch wenn sie an Jesus glauben. Gott ist anders. Gott ist gnädig. Ich glaube, Gott hat nur eine einzige Schublade oder einen einzigen Riesenordner. Und da steht drauf, geliebte und wertvolle Menschen. Da kommt jeder rein in diese Schublade Gottes. Deswegen, wer ein echter Christ sein will, der sollte sich überlegen, nicht mehr Schubladen zu haben als sein gnädiger Gott. Denn dann handelt er anders, als Gott ist. Gott ist gnädig, auch dir gegenüber. Allein die Gnade ist das, was Menschen mit Gott verbinden kann. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, das ist so großartig zu wissen, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du uns nicht verurteilst und von dir stößt, sondern dass du uns einlädst, dass du Gemeinschaft mit uns suchst, dass du uns annimmst, egal wer wir sind. Danke, Herr, dass wir deine unendliche Gnade erfahren dürfen. Amen.